Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir wurden gefragt, dass wir hier noch ein bisschen was über ein Kollektiv, ein Projekt von uns reden. Wir machen danach noch eine Hands-on-Session, aber jetzt erstmal der Vortragsteil davon.
Genau, und wir haben das Ganze genannt, einen Rundgang durch die Streaming-Fabrik, um uns mal so ein bisschen über sowohl unsere Infrastruktur als auch die Geschichte vom Bock zu erzählen. Ist jetzt ein bisschen videolastig, tut mir leid. Fun Fact, also wir haben das deswegen Streaming-Fabrik genannt, weil was wir halt tatsächlich gut können, ist jetzt nicht das eine Video besonders schön und edel zu produzieren, sondern auch so Konferenzen wie hier halt möglichst schnell Vortrag für Vortrag eins nach dem anderen Richtung Media CCC oder YouTube zu pushen. Und wie wir das machen, das erklären wir euch, nachdem wir kurz was über uns gesagt haben. Ich bin Daniel Molkenkind im normalen Leben. Ich bin über das VOG dahin gekommen, dass ich im Free Software Labor der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg war. Und wir haben die FrostCon, oder wir veranstalten die FrostCon. Und wir hatten das Problem, wir haben verschiedene externe Dienstleister ausprobiert. Das war uns aber irgendwie alles nichts. Es hat entweder ewig gedauert, bis wir die Videos bekommen haben, wenn wir sie überhaupt bekommen haben. Und das war alles schon so ein bisschen lästig. Mein erster Podcast, der Vollständigkeit halber, war das Chaos Radio. Und da bin ich auch seit 2014 hinter den Kulissen hauptsächlich dabei. Im normalen Leben bin ich Operations Engineer bei InfraRun. Wir machen Open Source Hosting für Bildungsinstitute und Organisationen mit gesellschaftlichem Mehrwert. Und man klingt schon so ein bisschen durch, ich habe eigentlich schon immer was mit freier Software und Open Source gemacht.
Genau, ich habe das Video beim Easter Egg 2010 gemacht und hatte davor das VOG, wie es die FEM, oder damals hieß es noch nicht VOG, ja, das Video, wie es die FEM auf dem Kongress gemacht mitbekommen. Wollte es dann halt mal bei einer kleinen Veranstaltung, damals das Easter Egg in München, machen und habe dann halt auch festgestellt, es kann nicht sein, dass man sich jedes Mal immer diese Hardware zusammensuchen muss. Und ja, so habe ich da dann auf dem ICMP in Steinach, das war das so ein kleines Camp, einen Workshop dazu gemacht, da habe ich jemanden kennengelernt. Und dann der Rest kommt nachher. Ich höre Podcasts, muss so 2006, 2007 gewesen sein, also die erste Welle, in München Ding, also was war das damals, Bits und so, oder das Vorproduktion, oder, und natürlich auch Chaos Radio, ja, und seit 2012 mache ich auch selber was, also wir haben auch ein Chaos Radio in München, das gerade aktuell einmal im Jahr eine Folge produziert, Radio SM ist seit tot, das Leben passiert, und dann habe ich noch so einen privaten Podcast, den ihr gerne bei mir in der Teilnehmerwand online oder offline nachschauen könnt, für alle möglichen anderen Themen. Hört einfach mal rein. Genau, im normalen Leben mache ich Backends bei der PubTech, Public Value Technology. Das ist eine Tochter von BR und SWL. Und das ist GraphQL, Postgres im Audiobereich. Also zum Beispiel das Audiothek Backend der ARD ist von mir oder sowas. Ja. Genau. Dann, wir wollen so ein bisschen den Vortrag anpassen an unser Publikum. Wer von euch würde sich denn als Techie bezeichnen?
Okay, wird sehr techie-lastig. Ja, keine Sorge. Okay. Wir hätten jetzt sonst ein paar Slides geskippt oder es vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber ich glaube, dann ziehen wir das einfach so durch.
Ja. Genau, also das VOG in der Form mit dem Namen gibt es seit dem Camp 2011. Also die Person, die ich vorhin erwähnt hatte, die ich da getroffen habe auf dem ISMP, war der Peter. Der Peter hat an derselben Hochschule wie Dynamo studiert, in Köln-Bonn? Nee, wie heißt der?
Ja, in
St. Augustin.
Ja, in St. Augustin.
St. Augustin. Genau. Und da ist einmal im Jahr an einem Wochenende so eine Konferenz namens FrostCon. Ja, so ein bisschen eine FOSDEM in klein. Das heißt, freitags wird aufgebaut. Samstag und Sonntag ist die Konferenz. Und das damals war alles noch SD. Ja, das heißt, wir haben uns irgendwie beim Kameraverleih Kameras ausgeliehen, festgestellt, die DV-Buchse, das war so eine sechspolige Buchse, oder manchmal auch vierpolig, geht nicht, ja, wieder zum Kameraverleih, neue Kamera ausgeliehen, bei der es diesmal geht. Natürlich ist uns das wichtig, wir nehmen die nicht nur zum auf Band aufnehmen, sondern wir möchten das in den Rechner reintun. Und
War auch keine selbstverständliche Anforderung offensichtlich. Ja. Also das, wie viele kaputte Firewire-Buchsen wir hatten, das war nicht mehr feierlich. Also auch wenn Sie immer sagen, wir prüfen natürlich bei Rückgabe alles auf Funktionen, das haben Sie definitiv selten getestet.
Und dann hat man sich immer irgendwo welche Rechner zusammengeliehen und uns war klar, das kann so nicht weitergehen. Wir möchten dafür eigene Hardware haben, die genau dafür gespeckt ist, die packst du aus und da haben wir einen Projektantrag geschrieben und so haben wir dann diese 4 Flight Cases, die ihr da oben sieht, vom CCC bekommen. Erstmal ein.
Also das Geld dafür zusammengebaut haben wir sie schon.
Ja, und die hatten auch erst nicht das Flight Case, sondern Pappschachteln, aber ja, es hat sich so iterativ weiterentwickelt und das erste Mal kam diese Hardware tatsächlich zur SIG in 2013. Das war so damals die andere große Konferenz vom CCC in Köln damals, war aber das letzte Mal, dass das stattgefunden hat, lag nicht an uns. Ja, aber auch damals gab es schon das WOC-WW, aber damit haben wir nichts zu tun. Ja, aber aus der Zeit kommt auch unser Logo. Ja, also die Winkelkatze, wie sie jetzt auch hier steht, die hatte nämlich einen gewissen Zweck.
Genau, und zwar, wie gesagt, wir haben SD-Produktion per Firewire gemacht. Und wir sprachen ja gerade schon über die Zuverlässigkeit davon. Die begann bei der Hardware, endete aber letztendlich beim Linux-Treiber. Und dieser Linux-Treiber, der war notorisch bekannt dafür, mittendrin stehen zu bleiben. Dann hatten wir halt irgendein Frame im Framebuffer hängen, dass dann unser Mixer treu doof immer wieder angezeigt hat. Und was haben wir in so einer Uni standardmäßig? Einen leeren Hörsaal. So, und dann ist irgendwann 9.05 Uhr, der Vortrag läuft seit 5 Minuten, aber es sieht immer noch aus, als wäre es ein dunkler Saal und wir sitzen da bei uns in einem Raum weiter in der Regie und denken uns, ja, könnte ja langsam mal losgehen, wie sieht's denn da aus? Das ist uns einmal passiert, vielleicht ist es auch zweimal passiert, aber uns ist relativ schnell klar geworden, wir brauchen da was. Und seitdem haben wir diese treue Armee von Kollegen. Jedes Set, jede Box, wie ihr die ja gerade gesehen habt, hat eine davon drin.
Und wir haben eine große, ja.
Genau, und eine große, die ist uns irgendwann mal gestiftet worden. Und wenn die nicht mehr winkt, dann wissen wir, beziehungsweise wussten wir mittlerweile, ist das Problem. Wir haben es letztens nochmal gehabt in einer anderen Situation, aber eigentlich ist es jetzt nur noch Folklore. Damals war es tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ja, ihr braucht uns nicht zu sagen, wo ihr überall Winkelkatzen auf der Welt gesehen habt. Wir wissen es. Wir kennen jede einzelne mittlerweile.
Wir haben genügend Fotos bekommen. Ne?
Also. So, wir kriegen Fotos.
Ja, wie ging es weiter? Also wir haben festgestellt, nur Video-Hardware ist blöd. Die Audio-Hardware ist immer unberechenbar. Wir brauchen auch noch ein Audio-Case. Das haben wir dann auf das Flight-Case oben drauf gemacht.
An der Stelle war es halt auch wichtig, wir sind ganz oft halt auch auf so super kleinen Events, das war ja Ziel der Übung, ne? Dass wir nicht nur in Locations wie hier reingehen, wo es einfach hier schon jemanden gibt, der die Fader schubst und irgendwie passendes Equipment, sondern ganz oft halt so kleine Konferenzen in echt kleinen Orten, wo es teilweise, wo wir dann auch noch irgendwie, wo die Organisatoren dann irgendwie noch Boxen mit dazu geliehen haben oder so. Und da war halt irgendwie klar, okay, da brauchen wir auch noch was dafür. Und deswegen haben wir dieses Audio-Case mit dazu genommen.
Genau, wenn ihr das sehen möchtet, könnt ihr nachher auch in den Raum 6 gehen, in den kleinen Workshop, in den größeren von den beiden Workshop-Räumen. Also nicht, da steht unser Case 2, also Raum-Case 2.
Wir wollten es extra verwirrend machen, weil Saalraum 6 steht hier. Ja. Das heißt, Saal 2 also, bitte in Raum 6. Klar.
Dazu kam dann auch noch ein Server-Case, also für große Veranstaltungen wie FrostCon, wie Kongress haben wir einfach so ein 19-Zoll-Rack aufrollen. Da sind 3 Server drin, Storage, kann man ganz viele Encoder-VMs draufwerfen und irgendwie 10 GE-Switches, was man halt so braucht. Also man stellt das dann typischerweise einfach neben das eigentliche Rack und im Serverraum, der ist schön gekühlt und dann lüften nicht irgendwo in irgendeiner Ecke, wie zum Beispiel jetzt hier, unsere Minions, die dann die Videos klein rechnen müssen. Ja.
Aber das nehmen wir auch nur zu großen Veranstaltungen mit. Also hier brauchen wir das eigentlich auch nicht, weil wir rechnen hier einmal das fertige HD-MP4 und alles andere lassen wir dann bei uns im RZ rechnen.
Wir haben festgestellt, diese Cases gehen langsam kaputt, insbesondere wenn regelmäßig Leute mit Gabelfahrern,
Gabelstaplerfahrer.
Gabelstaplerfahrer dagegen fahren. Deswegen haben wir festgestellt, okay, wir machen ein neues Konzept mit Standard-Cases, die normale Abmessungen haben. Die passen dann irgendwie auch auf eine Palette, wie man hier unten in der Ecke sieht. Ja, also zwei von diesen Cases. Tatsächlich ist das Raumcase 6, was hier hinten auch steht, nicht mehr ein Flight-Case, sondern zwei.
Was wir auch schon vorher, eigentlich war es auch schon Jahre später, nicht mehr nur ein Case, sondern wir haben immer noch mehr Kram draufgestapelt, damit Spanngurten drum gespackst.
Mit armen Auerboxen, die einmal im Jahr kaputt gegangen sind, weil war halt nur Plastik. Ja, das wurde dann durch ein Flightcase ersetzt, wie ihr es hier zum Beispiel auf dem linken Case hinten dann nachher anschauen könnt. Und ja, genau. Haben wir jetzt auch gesagt, wir probieren es mal aus. Das heißt, unser Raum 6 ist jetzt ein Case 2.0 als Prototyp. Den haben wir bei der AGS in Braunschweig gebaut, so also was ähnliches wie die FEM, nur in Braunschweig, also ein Studentennetzverein. Die haben so ein ganz nettes, ja, eigentlich würde man Hackspace oder Makerspace dazu sagen. Genau, und bei der GPN kam es jetzt erstmal im Einsatz und jetzt auch hier in diesem Raum tatsächlich. Ja.
Und was ganz zentral ist, wir haben es jetzt auch modular gebaut. Also früher war das so, wir mussten irgendwie alles selber zusammenstellen. Und jetzt haben wir so Funktionsblöcke gebaut, das sieht man hier ganz gut. Magst du noch mal deine schönen Kreise da machen?
Dann kann man das genau, also hier seht ihr ein FOH-Case, das steht typischerweise im FOH, da ist dann das Audio-Case auch mit integriert. Hier ist ein Lectern-Case, das versteckt sich in dem Fall hier, ja, an der Seite, also könnt ihr die auf dem Seite.
Was alle Technik, die man so am Rednerpult braucht.
Genau, und auch die ganzen Kabel, die ihr gleich auf dem Diagramm seht, sind jetzt einfach fest drin und müssen nicht jedes Mal verkabelt werden. Ja. In einem anderen Raum könnt ihr das nochmal anschauen, was für ein Chaos das ist, wie viele einzelne kurze HDMI-Kabel wir da brauchen. Das macht einen keinen Spaß und vor allem, wenn man danach alles schauen muss, sind noch alle HDMI-Kabel da und in unserem Checklisten-Tool abhaken, da ist das viel geiler. Ja. Genau, und dann gibt es noch viele kleine Euro-Boxen oder Euro-Sortimentsbehälter. Euro-Boxen. Sieht man hier oben auch nochmal. Ganz toll ist, müsst ihr euch nachher mal anschauen, die Box mit dem Mixer-Laptop. Die ist nämlich so gemacht, wenn man auf der Kante draufdrückt, dann klappt das richtig schön raus. Wir haben leider den Laptop gerade im Einsatz, aber die Box könnt ihr euch hinten anschauen. Und dann eben noch eine Kamerabox und wie ihr hier seht, da gibt es ganz viele Inlays und das war nämlich das ganz Nette. In der AGS hatten sie auch eine CNC-Fräse und den passenden Fräser. Das heißt, eine Person bei uns hat sich dann auch hingesetzt und zum Beispiel dieses Mikrofoncase hier custom für uns gemacht. Also schaut euch das nachher an, das sieht echt geil aus.
Ja. Und wir haben natürlich immer auch genügend Tape mit dabei.
Ja, auch das Tegel-Tape, ganz wichtig. Ja. Genau, das ist jetzt die Schemazeichnung an der Stelle. Also hier oben ist, wie gesagt, diese Lectern oder Stagebox. Da ist ein Switch drin, da ist ein Infobeamer-Pi drin, der euch diese schönen Animationen, die ihr in der Pause hier immer seht, macht. Da ist ein Atom Mini, das ist so ein umschaltbarer HDMI-Switch, sage ich jetzt mal, der aber seamless umschaltet, das heißt, das wackelt nicht und der hat auch einen Netzwerkanschluss, das heißt, hinten kann jemand auf den Knopf drücken an dem Mixer-Laptop, den ihr nachher auch anschauen könnt, die UI, um dann hier umzuschalten und muss nicht immer vorlaufen und hier irgendwie in der Box drücken, sondern ja, genau, also funktioniert echt super hier und dann noch so ein bisschen Kleinzeug. Normalerweise wirft man dann neben dem Netzwerk noch eine lange SDI-Koax-Leitung von hier nach Ding. Haben wir jetzt hier nicht gebraucht, weil das Haus uns netterweise das HDMI-Signal sowohl hier als auch da abnehmen konnte. Also ja, hier wirklich nur Netzwerk, was hier in einem Hörsaal eh hatten. Ja, da geht an jedem Wohntag sind irgendwie 4 Netzwerkkabel drin. Perfekt, wir haben eigentlich keine langen Kabel in diesem Raum hier gebraucht. Und dann gibt es eben das FOH-Case. Da ist einmal der Encoder in der Nähe, das ist aber nochmal ein eigenes Case und dann eben auch nochmal ein Switch. Die Audio-Mixer und einen Router haben wir hier nicht gebraucht, deswegen ist das in dem Fall im Case drin. Wie gesagt, das ist ein Prototyp. Ja. Wir stellen gerade fest, ich wusste nicht mal, wo dieser Router ist. Ja. Ich habe ihn verzweifelt gesucht und habe den aus einem anderen Router genutzt. Und jetzt neulich, gestern Abend, habe ich festgestellt, ach stimmt, den haben wir ja in diese Box mit reingebaut. Ja.
Aber es kommt tatsächlich manchmal vor, dass wir jetzt merken, dass gewisse Dinge, die verbaut sind, manchmal auch einzeln gebraucht werden. Und genau deswegen machen wir gerade so ein paar Tests und haben auch genügend Platz in diesen Boxen gelassen, sodass wir notfalls dann einfach Dinge nochmal kaufen, damit wir ein bisschen mehr Flexibilität haben. Ja, und
Switche haben wir eh genügend.
Da hat man ja, Switches schon, ja. Aber Konverter etc.
Ja, genau.
Jo. Dann haben wir jetzt sozusagen eine ganze Menge Technik schon abgearbeitet. Aber wie funktioniert denn das beim Vox Sozial? Das Ganze funktioniert so, wir haben im Grunde so ein so ein Kernteam, wie hast du es genannt, ein Kollektiv?
Ja, insgesamt finde ich, das VOC ist keine feste Gruppe, sondern das ist so ein Kollektiv, wo man überall in verschiedenen Positionen mitmachen kann. Typischerweise steigt man mit der Rollen, die hier rechts dran stehen, ein, kommen aber nachher nochmal genauer drauf.
Also so genau, Engeln ist eigentlich so die Einstiegsdroge. Das bedeutet halt, das haben auch viele oder einige von euch nennt, dankenswerterweise gemacht. Die haben Schichten übernommen, um sich hier an die Kameras zu stellen, um mit VOCDOMIX zu mischen. Das VOCDOMIX kommen wir gleich auch noch. Das bieten wir jetzt hier nicht an. In anderen Events kann man auch noch in die Postproduktion gehen. Und also ohne diese zusätzliche Unterstützung wird das Ganze auch gar nicht funktionieren. Und dann im Kernteam, da gehen wir dann ein bisschen tiefer. Da macht man so diese langweiligen Sachen, Wartung, Klammer auf, ist natürlich auch schön, weil man kann so eigene Ideen einbringen, um das weiterzuentwickeln, wie jetzt bei diesem Case 2.0. Wir bauen an den Setups ein bisschen rum und wir machen eine ganze Menge Eventlogistik. Da haben sich Gott sei Dank auch Leute, die da Spaß draus ziehen, was ich gut finde, haben sich das ans Bein gebunden und machen also einen Wahnsinnsjob, diese ganzen Cases zwischen den verschiedenen Events hin und her zu optimieren. Das ist
NP-hartes Problem, würde ich sagen.
Ja. Es ist definitiv ein NP-hartes Problem. Ja, dann kommen wir zu dem, was wir nicht tun.
Genau, also so sieht es bei uns normalerweise nicht aus, sondern bei uns ist das alles irgendwie IP-basiert. Das heißt, wir haben typischerweise ein eigenes VOC-Netz, wie auch hier. Das heißt, wir verbinden alle Räume, wo wir sind, und das sind meistens eben die Vortragssäle, aber ab einem Vortragssaal eigentlich auch immer noch mal ein Office, in dem wir unsere Ruhe haben und in Ruhe Ende und Anfang des Vortrags in den kompletten Timestream festlegen können, weil die Vorträge halten sich immer oft nicht dran oder die Vorträge vorher überziehen oder sowas. Das heißt, da gibt es einmal diesen Schritt, der dann eigentlich der eigentliche. Also eigentlich, was man hier hinten macht, ist Kamera und Mischen, also zwischen den verschiedenen Quellen hin und her schalten. Der zeichnet die ganze Zeit auf die Festplatte auf und wir müssen dann sozusagen an einer Stelle sagen, hier hat der Vortrag jetzt tatsächlich angefangen, hier hat er aufgehört und dann geht eigentlich alles weiter. Genau. Und wie gesagt, wir machen das alles per IP, auch schon immer und nicht erst wie die anderen Produktionshäuser früher es jetzt erst langsam anfangen. Ja.
Genau. Und in dem Zusammenhang hier, um diese ganzen Netze zu bauen, wir können das auch alles selber machen. Also wir können hier komplett Veranstaltungs-Universaldienstleister sein. Just provide location. Aber wir machen halt auch im Vorfeld so ganz viel Zusammenarbeit hier mit den Locations, machen hier Scouting, gehen hier hin, sprechen Dinge ab. Auch das gehört dann dazu, damit man die Location möglichst günstig, also effizient nutzen kann. Ja, und dann die nächste wichtige Ingredient-Zutat ist unser Videomischer, der auch ein VOC-Eigengebräu ist, nämlich VOCDOMIX. Ich hatte ja gerade schon erzählt, ursprünglich haben wir das mit DV gemacht, also so einem SD-Standard, Videostandard. Da gab es DV-Switch, das wurde vom Debian-Projekt für deren Konferenzen entwickelt.
Geh besten mal ein Slide weiter, oder?
Also, ja, genau.
Die UI schaut ihr am besten hinten an, weil der Screenshot ist leider schon ein bisschen älter und es gibt schon wieder Updates.
Stimmt, ja. Stimmt. So, und wir haben irgendwie, ich glaube, 2 Jahre oder so haben wir SD gemacht und dann sind wir relativ schnell auf HD gegangen, haben diese Boxen auch schon so konzipiert, dass man mit denen auch relativ problemlos HD-Produktion machen kann. Da war dann aber die V-Switch nicht mehr das richtige Mittel und da hat sich dann tatsächlich Mastermind, einer von unseren lieben VOC-Menschen der ersten Stunde, hingesetzt und hat VOCDOMIX 1 geschrieben. Das ist alles mit Python und GStreamer entstanden. Das ist eine kleine Serverarchitektur. Die Box, die ihr da seht, die ist deswegen so groß, weil man da große Lüfter setzen kann, weil man möchte schlicht nicht in solchen Umgebungen irgendwie laute Geräte haben, die die Vortragsproduktion stören. Und ansonsten, ne, da ist halt, sind halt Platten im RAID-Betrieb drin, damit man auch einigermaßen sicher sein kann, dass das, was man da draufschreibt, auch noch hinterher da ist. diese komischen BNC-Dinger da hinten, das sind Decklink-Karten von Blackmagic, die nehmen wir üblicherweise, um da dann Kameras und die Folien abzugreifen. Aber irgendwann haben wir dann gesagt, wir brauchen da eine neue Architektur. Zum einen gab es bei Voctomix die Möglichkeit, dass Audio und Video auseinanderlaufen. Das ist für so einen Videomischer nicht so gut. Und zum anderen wollten wir ein bisschen mehr Flexibilität. Da haben wir einen Antrag an den Prototype Fund gestellt und haben netterweise dafür Gelder bekommen. Und deswegen gibt es jetzt Voctomix 2, auch genauso wie Voctomix 1 als Open Source. Da haben wir jetzt mehr Flexibilität, wir haben da Animationen drin, wir haben optional auch Bauchbinden drin, wir können so Sachen wie der Speaker kommt spontan mit 4:3 Slides vorbei oder das Rednerpult wird auf die andere Seite gestellt und man muss jetzt so ein bisschen die Bildausschnitte permanent optimieren. Das alles kann Voctomix 2 jetzt on the fly, also ganz viele Sachen, die wir aus der Praxis erkannt haben, dass sie eine gute Idee wären, das zu haben. Aber es ist immer noch sehr special purpose, Voctomix will jetzt nicht vMix oder OBS oder so ersetzen, sondern will ganz speziell für diesen Use Case nützlich sein.
Genau, das Ganze basiert alles auf GStreamer und GStreamer hat so verschiedene Boxen, die euch Daniel jetzt nochmal genau erklärt.
Ja, also ich gehe da jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe, das Ganze gibt es gleich noch hinterher in den Backup-Folien als Links in unserem Wiki. Wichtig ist nur, das sind wirklich die einzelnen Module, das mit dem Doppelpunkt sind tatsächlich Portnummern, das heißt, man kann sich den fertigen Mix von Port 11.000 abgreifen und einen fertigen Live-Mix von Port 15.000, was ist der Unterschied? Der Recording-Mix, da möchte man nicht, dass wenn derjenige, der da schneidet, auf jetzt ist hier Pause klickt und das vergisst, dass dann die Pausenanimation, die gestreamt wird, lokal aufgenommen wird. Das heißt, an der Stelle machen wir eine Unterscheidung. Aber an beiden Ports klemmt am Ende des Tages ein FFmpeg, das in einem Fall die Sachen ins CDN pusht. Wir betreiben auch ein eigenes CDN.
Kommt nachher noch.
Kommt nachher, genau. Und wir zeichnen das Ganze auf Platte auf, auch in einer relativ intelligenten Art und Weise. Auch dazu kommen wir später noch.
Genau, das Ganze wird alles gesteuert von dem Planungssystem. Das Planungssystem hier ist natürlich das Programmplanungssystem. Habt ihr jetzt auch hier wahrscheinlich gesehen. Pre-Talks kommt häufig jetzt mal zum Einsatz. Da gibt es oben rechts so einen Dropdown und da kann man sich das auch in einem maschinenlesbaren Format, also einmal iCal für eure Kalendersoftware, aber auch irgendwie in diesen JSON FRAP-kompatibel oder als XML FRAP-kompatibel holen. Und dieses XML oder JSON geht dann eben, das spricht mit allen unserem System. Ja, also der Infobeamer holt sich das Programmplan daher, der Tracker holt sich daher, den wir gleich nochmal zeigen, die Streaming-Webseite, der Tracker schiebt es dann zu VoctoWeb und so kommen dann die Metadaten auch auf MediaCC.de, ohne dass die irgendjemand von Hand abtippen muss, wie es teilweise in öffentlich-rechtlichen
Konzepten erlebt. Genau, im Prinzip ist das, was das Förderband in unserer Streaming-Fabrik antreibt, um diese Metapher überzustrapazieren endgültig. Ohne diese Schedule-XML wären wir ziemlich geliefert. Deswegen haben wir eigentlich auch mittlerweile, jedes Open-Source-Planungssystem hat mittlerweile entweder nativ Support für die Schedule XML verpasst bekommen oder es gibt irgendwie ein Shady Python-Skript, mit dem man eine Schedule XML erzeugen kann. Und nur das macht uns eigentlich so effizient, weil wir da dann wirklich so einen kompletten Workflow darstellen können und im Falle von Infobeamer und so dann halt auch das schön anzeigen können. Das ist halt eigentlich das, was es ausmacht an vielen Stellen. So, jetzt auch noch eine andere Nörderei, wie wir das Ganze recorden, habe ich ja gerade schon versprochen. Und wenn man sich das Ganze mal mit dem Probing-Tool von FFmpeg anguckt, dann sieht man da, wir zeichnen so MPEG-Transport-Streams auf. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal irgendwie versucht habt, Satellitenfernsehen abzugreifen digital. Das ist eigentlich kein Produktionsformat. Wir haben das einfach mal für unsere Zwecke so ein bisschen repurposed, weil es hat einen entscheidenden Vorteil. Es ist immer Content-Header. Das heißt, man kann es einfach hintereinander schieben. Also man kann es wirklich zusammen mit CAT zusammenpacken. guckt man da rein, dann findet man, wir zeichnen auf einmal das gemischte Signal da oben als MPEG-2-Video. Ich weiß nicht, mittlerweile könnte man wahrscheinlich auch H.264 nehmen. Dann die Slides nochmal als Backup. Das ist dann wichtig, wenn, wir sind ja beim CCC sehr privacy-basiert, wenn jemand durch die Kamera klar erkennbar läuft, dann können wir an der Stelle nochmal die Slides reinschneiden. Nee,
tatsächlich nicht nur als Backup, sondern das publizieren wir in unseren
Verträgen. Genau, wir publizieren das aber extra. Genau, dass der andere Zweck ist genau, das stimmt, wir publizieren die Slides nochmal immer als extra Stream. War damals, glaube ich, so ein bisschen gedacht für Low-Bandwidth-Geschichten, wo man...
Du kannst tatsächlich, wenn du so ein VOG-MP4 runterlädst, in VLC zwei Fenster aufmachen und hast einmal die gemischten Ding und in demselben MP4 ist nochmal ein weiterer Videostrom mit dem Slides.
Genau, du kannst also entweder, dass du die ganze Zeit die Slides im Vollbild haben willst, egal was, aber es gab auch mal, ich weiß nicht, ob wir das noch machen, so gut kenne ich mich aus. Genau, und dann sehen wir da drei Audiospuren mit einem seltsamen Format S302M. Das ist der Standard SMPTE 302, der ermöglicht es, PCM, also Wave, in MPEG-TS zu verpacken. Das heißt, wir können unkomprimiertes Audio da reinstecken. Und was ist das? Das eine ist das Originalton und zwei Übersetzertöne. Die sind an der Stelle nicht geduckt oder so, sondern das ist ein Clean-Feed-Übersetzer-Ton. Weil an der Stelle wollen wir uns noch vorbehalten, möglichst flexibel zu sein.
Genau, und wenn ihr das nicht kennt, beim Kongress haben wir eben nochmal auch freiwillige Leute, die so versuchen, das zu übersetzen. Also in ihrer Muttersprache dann typischerweise halt das zu erzählen, was der Speaker gerade auf der Vortragung übersetzt. Und das zeichnen wir halt auch mit auf, sodass man auch auf media.cc.de dann entsprechend umschalten kann. Ja.
Und eine Sache habe ich unterschlagen, steht hier auf den Slides. Ein bisschen schwierig, wenn man PowerPoint-Karaoke macht und nicht aufpasst, was auf den Slides steht. Das sind üblicherweise 180 Sekunden, also 3-Minuten-Stücke. Warum? Es wird später noch relevant.
Genau, parallel läuft das Ganze auch noch für Streaming. Wie gesagt, noch ein zweiter FFmpeg-Prozess, der ist nochmal anders encodiert und duckt und was weiß ich noch alles. Und das habt ihr inzwischen auf LTMP von LTMP auf SLT umgestellt.
Genau, das Ganze läuft dann auf UDP, ist ein bisschen, also ich habe hier mal die Original-Motivation aus dem Wikipedia-Artikel rauskopiert, also SLT provides connection and control reliable transmission, also es baut sich quasi die ganzen Features von TCP nach, aber holt sich die Latenzproblematik nicht so rein und deswegen hat man eine sehr geringe Latenz. Das nutzen wir jetzt in der gesamten Chain nicht. Also wer das guckt, sieht, wir sind irgendwie eine halbe bis eine ganze Minute hinterher. Aber SRT hat, wie gesagt, auch noch so ein bisschen Resilienzvorteile gegenüber RTMP, gerade wenn man mal über Mobilfunk oder so das macht.
Ja, das und man kann halt die ganze Metadaten, also diese Audio-Streams sind tatsächlich, bei RTMP musstest du immer Dolby 5.1 machen, um irgendwie 6 Stereo-Audio-Kanäle durchzubekommen. Und in dem SRT kann man das richtig schön packagen und so weiter. Und ja, macht einfach viel mehr Spaß.
Das stimmt. Und auch da ist der SRT-Server wieder selbst geschrieben, weil da gibt es nicht so richtig viel gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig viel auf dem Markt. Das ist wieder ein Diagramm, das ist ein Fall für Andi.
Okay, also ihr habt hier unten einen Encoder. Das ist das Gerät, was da hinten steht. Das schickt das Ganze zu einem Ingest-Server oder der zieht sich davon. Davon zieht sich ein Transcoder, der das dann zum Beispiel in ein kleineres Format rechnet, in ein Release-Format rechnet, in was auch immer wir so anbieten. Der schickt das Ganze dann an ein Master-Relay. An dem Master-Relay hängt ein Edge-Relay, die sind jeweils Nginx. Und irgendwo dieser Upload-Server, genau hier werden die HLS-Schnipsel produziert. Und davor gibt es noch irgendwie einen Load-Balancer, der dann die verschiedenen Edge-Relays euch entsprechend umwandelt. Und innen drin ist irgendwie so ein Console-Cluster, der das Ganze irgendwie kontrolliert. Wer mehr wissen möchte, hier unten ist die Wiki-Seite.
Next. So, und was machen wir, wenn wir fertig sind hier in der Halle oder beziehungsweise wenn wir ins Backoffice gehen? Dann fahren wir Tracker.
Also,
ich habe ja erzählt, das Ganze läuft hier auf Metadaten. Und das ist der Tracker. Ihr seht also, jedes Event taucht hier als einzelnes Item auf. Und da sind dann so komische Unterkategorien. Das funktioniert ganz einfach. Wir haben hier, ich benutze jetzt mal einfach deine fancy Einrichtung, wir haben hier, ups, na, das hat ja gut funktioniert.
Du kannst auch einen Stift haben, ja?
Ja, gib mir den Stift.
Bitte schön.
Der hat einen Stift und sagt nichts.
Ich weiß aber nicht, ob er geladen ist. Also probier es aus.
Genau, also wir haben hier dieses
Ja, er ist nicht geladen, dann musst du mit dem Finger benutzen und kannst ihn in 2 Minuten benutzen.
Sehr gut. Wir haben hier dieses Recording-Ticket, das läuft einfach automatisch durch, weil wir haben die Metadaten, wir wissen, wie viel Uhr es ist und wir wissen, wann eigentlich aufzunehmen ist. Wie gesagt, es wird eigentlich immer aufgenommen, aber der Witz ist, er weiß dann, wann das Recording auch fertig sein müsste und stellt mir dann oder stellt uns dann das fertige Stück zum Schneiden. Ich habe gesagt, wir nehmen als MPEG-TS auf. Zur Verfügung, auch da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen in die Details, und dann können wir das schneiden und dann geht hier der erste los und rechnet das HD-Master, und von diesem Master werden jetzt dann hier noch verschiedene, sobald der Master natürlich fertig ist, verschiedene Unterformate gerechnet, dass man WebM hat, dass man auch noch eine SD-Variante hat, dass man auch nur eine reine Audio-Variante hat und so weiter und so fort. Das Schöne ist, wir können es das dann so aufteilen, dass wir sagen, wir schieben das Master in unser Rechenzentrum und lassen dort dann die Worker die abhängigen Formate rechnen. Und das Ganze wird dann anschließend im Falle vom Master nach YouTube und MediaCCC und die ganzen abhängigen Tickets nur noch MediaCCC geschickt. YouTube möchte die unbedingt selber rechnen.
Boah. Genau, jetzt gehen wir auf den Recording-Step nochmal genauer ein, wenn wir einen Slide weitergehen.
Jo, genau. Ich habe ja gesagt, wir haben diese TS und ich habe gesagt, wir haben die Zeitinformation. Jetzt könnte man einfach hergehen und sagen, naja, wir nehmen hier CAT über die Zeitstempel, die wir hier haben, und packen sie nach talknummer.ts und schneiden das dann. Das wäre so die dumme Lösung. Die etwas clevere Lösung wäre zu sagen, wir machen das mit FFmpeg, weil der stellt mir dann auch sicher, dass keine Überraschungen passieren, aber es ist im Grunde genommen dasselbe, ist doppelter Platzverbrauch, alles doof. Deswegen, die Galaxy Brain Lösung ist mit einem Fuse-Dateisystem zu arbeiten, das wir selber geschrieben haben.
Das heißt, eine virtuelle Datei?
Genau, wir haben auf einmal ein virtuelles Dateisystem, in dem wir einfach angeben, hier, das ist, wir erwarten so und so viele Files. Wir wissen ja, ein File ist 3 Minuten lang, maximal. Wie viele Frames wir erwarten, wissen wir auch. Wir wissen ja, mit wie viel FPS wir produzieren. Und ja, wir möchten hier im Mai-Event Saal 2 Event 100 dann adressieren. Dann taucht da ein virtuelles Dateisystem auf mit folgenden Dateien. Tatsächlich eine Duration in Frames, Outframes und In-Time, Out-Time. Die werden dann natürlich entsprechend ausgerechnet. Und ich kann da einfach reinschreiben. Aber warum reinschreiben, wenn ich direkt Projektdateien für Caden Live und Shotcut haben kann? Die kann ich öffnen mit den entsprechenden Programmen, setze dann Inframe und Outframe, speichere das. Das sind XML-Formate. Das Fuse-Dateisystem parst die XML-Formate beim Speicher-Event und schreibt das in Inframe, Outframe. Und wir haben ja gerade gesagt, es gibt diesen Worker-Prozess, ne? Also dieses Recording-Ticket. Sobald ich mit dem Schneiden fertig bin, kommt nochmal ein Prozess daher und zieht sich aus diesem Step diese Informationen aus In-Time, Out-Time, schreibt es in die Datenbank und sagt, alles klar, Recording fertig, bitte jetzt Master rechnen.
Genau, und auch da wird dann einfach ein FFmpeg-Prozess Befehl von unserem Tracker sozusagen generiert, den können wir euch nachher auch mal zeigen, wenn euch das interessiert, der einfach dann die vorgerechneten Intros, dieses virtuelle Uncut-TS mit den Zeitmarken, wo es wirklich anfangen soll, und das Outro zusammenrechnet, und ja, daraus ist der Master. Und das
genau, also wir haben auch ein eigenes Framework, um entweder aus reinen, aus speziellen SVG-Dateien oder auch mit, was haben wir, Premiere und
alles, was du dir vorstellen kannst, ist
ja, Zeit, ja. Vorher für alle Events, also für alle Vorträge, Intros zu rechnen, dann rechnen wir ein Outro. Und wie gesagt, wir haben ja die Metadaten. Es geht ja eigentlich, ist ja dann eigentlich nur noch eine Sache für Maschinen, um sie schwitzen zu lassen. Wir selber müssen uns da gar nicht mehr viel tun. Und dann haben wir auch alle Intros fertig, die dann direkt davor geklatscht werden und ein Outro, was dahinter gehängt wird.
Ja.
So, und wenn euch das jetzt irgendwie so ein bisschen gekitzelt hat, dann bleibt noch diese Slide. Wir freuen uns immer, euch als AV-Engel kennenzulernen. Es gibt eigentlich vor großen Events Engelschulungen. Bei kleinen kriegt ihr dann Individualbetreuung. Wenn ihr jetzt schon neugierig seid, dann empfehlen wir euch folgende URL. Dann kann man später so ein bisschen auch sagen, okay, ich möchte mich mal für so ein Event verantwortlich zeichnen und das Ganze von vorne bis hinten organisieren. Und wenn ihr sagt, ja, wir haben hier so eine kleine, also wir unterstützen natürlich vor allen Dingen kleine Veranstaltungen, die jetzt nicht sagen, wir können uns hier den großen Eventdienstleister ranholen. Wenn ihr also irgendwie eine kleine, schnucklige Open-Source-Veranstaltung habt oder irgendwas, was ist, wo ihr sagt, okay, das Budget ist knapp, dann fragt bei uns einfach mal an, wenn sich jemand findet, der sagt, okay, das kann ich mir vorstellen, das in meiner Freizeit zu betreuen, dann kommen wir zu euch.
Genau, und also wirklich kommt auf den kleinen Events, macht damit, da lernt man wesentlich mehr als auf so einem großen Ding wie jetzt ein Kongress oder sowas. Ja.
Dann kommen wir zu den Fragen.
Genau, wir haben 5 Minuten überzogen. Wie gesagt, es gibt nachher auch noch Hands-on mit den Cases da hinten und in dem Raum.
Fairerweise haben wir 2 Minuten überzogen, weil...
Nee, die sind schon abgezogen. Ach, shit.
Ja. Zeit vergeht.
Genau, also Mail, auf dieser Wiki-Seite stehen auch noch ganz viele Kontaktmöglichkeiten. Am besten funktioniert wahrscheinlich die VOG-Lounge in Matrix, die da verlinkt ist. Und genau, eure Fragen bitte. So, während wir auf Fragen warten, wie gesagt, ihr könnt das auch jetzt auch nachlesen. VOG-Wiki-URL steht da unten, cdvog.de/wiki. Da oben den Docs-Ding ausklappen und ich empfehle euch da einfach mal auf APIs und History zu schauen. Also einmal die Geschichte nochmal komplett in aller ihrer Detailtiefe und gibt auch eine API-Seite und hier unten gibt es auch ein Video, wo ich euch eine halbe Stunde lang nur dieses jede einzelne Box in diesem Diagramm hier erkläre.
Also VOG macht auch ASMR.
Okay, ansonsten, wie gesagt, kommt auf uns zu, jetzt dann hinten an den Flight Cases auch genau mal direkt anschauen und genau, das alte Setup könnt ihr euch, wie gesagt, in dem Raum 6, wo unser Raum 2 steht, ja, nochmal genauer anschauen. Ja. Alles klar.
Vielen Dank.